Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Wir bemerken es nicht nur bei uns, sondern auch anderswo in Europa, in den Niederlanden zum Beispiel oder auch Italien, bekommen Rechtspopulisten schon viel Zuspruch von Wählerinnen und Wählern.
Not long afterwards, the new Hungarian Prime Minister Viktor Orbán introduced a new constitution banning same-sex marriage.
Frauenfeindliche Parolen werden in Teilen von Gesellschaft und Politik offenbar wieder salonfähig.
Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit Erfolg.
Vor allem Rechtspopulisten und Extremisten gehen damit erfolgreich auf Stimmenfang.
Rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen erleben zurzeit einen Aufwind. In Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. Neben rassistischen Inhalten und nationalistischen Ideologien oder Verschwörungsmythen gibt es noch etwas, das viele von diesen Gruppen teilen. Und das ist eine antifeministische Agenda.
Und das bedeutet, dass sie mobilisieren gegen die Gleichstellung von Frauen. Sie lehnen andere Geschlechteridentitäten ab als eben das Binäre, männlich-weiblich, oder versuchen auch Abtreibungsrechte, also die Selbstbestimmung von Frauen, einzuschränken. Der Antifeminismus ist eine Art Gegenbewegung zum Feminismus.
Dahinter steckt im Kern, dass es um eine Art natürliche Ordnung der Geschlechter geht. Und die lässt sich dieser Auffassung zufolge durch genetische Unterschiede erklären. Männer haben in dieser Ordnung natürlich die Oberhand und sie müssen für ihre Vormachtstellung kämpfen.
Und deswegen haben wir uns gefragt, woran liegt das eigentlich? Wo liegen vielleicht doch Gemeinsamkeiten und wo liegen Unterschiede?
Genau, bei diesen rechten Bewegungen, die in Teilen eben genau solche antifeministische Haltungen in ihren Parteiprogrammen zum Beispiel haben oder immer wieder auch wirklich ganz öffentlich solche Bilder propagieren. Und auf der Suche nach Antworten haben wir uns auf eine kleine Reise begeben, durch Europa, kann man so sagen. Wir schauen uns drei Länder im Besonderen an, und zwar Deutschland, Spanien und ganz zum Schluss geht's dann nach Polen.
Und wir, das sind Wladimir Balzer
und Charlotte Weinreich.
Okay, ich glaube, jetzt fange ich einfach mal an, oder? Verstehst du mich eigentlich gut? Okay. Ja, aber ist alles noch grün, ne? Okay. Ja, ich fange mal an mit unserem kleinen ersten Eindruck von dieser Reise, unser erster Stopp. Wir sind im Zug von Berlin nach Warschau und ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, wie die Haltestelle, die nächste heißt oder wo wir hier gerade sind.
Können wir mal schauen. Sollen wir bei Google Maps schauen, wo wir gerade sind? Also wir sind nicht weit von Posen an, von Posen. Das ist unser nächster Halt und wir sind ungefähr im ersten Drittel unserer Reise. Also ich freue mich sehr, Leute kennenzulernen, die uns ein bisschen was über Gender Policy in Polen erzählen, gerade so im Zusammenhang dieser jahrelangen konservativen Vorherrschaft der PiS-Partei und der Regierung der PiS-Partei, die ja...
Ich bin fast umgefallen gerade.
...konnten.
Der Zug macht ein bisschen wilde Bewegungen.
Genau, wir wackeln gerade so ein bisschen hin und her, ne? Also... Ich freue mich total, dass wir das vor Ort auch machen, denn wir hätten ja natürlich auch das über Internetleitung oder über ein Telefonat machen können, aber wir wollten einfach die Atmosphäre vor Ort auschecken und mit den Leuten vor Ort reden. Ich glaube, das ist immer besser.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, um das irgendwie wirklich verstehen zu können, wenn man sich das vor Ort anschaut und auch mit, also auch gerade so eine Organisation sich wirklich auch vor Ort zeigen lässt.
Das große Glück, mit jemandem hier im Zug zu sitzen, der uns kurz was sagen möchte, ne?
Ja, wir haben gerade eine Frau kennengelernt, Eva heißt sie, und sie hat einen polnischen Background, ihre Mutter lebt, sie ist aus Polen, ihre Mutter lebt in Polen, und wir haben ihr gerade von unserem Podcast-Projekt erzählt und vom Thema, und sie hat ziemlich direkt gesagt, oh ja, da gibt es ganz viel, was ich euch dazu erzählen kann.
Mein Name ist Eva Rokczylinska. Ich komme aus Polen. Ich bin Wissenschaftlerin und arbeite an einem Institut für experimentelle kardiovaskuläre Medizin. Ich bin hier, um meine Mutter für eine Woche zu besuchen, kurz vor Ostern.
Since you grew up in Poland, maybe you can tell us a bit about how, yeah, just how it is in general to grow up in this country as a woman, maybe.
Ich bin im Osten Polens aufgewachsen. Geboren wurde ich noch zur Zeit des Kommunismus. Mit diesen traditionellen Mann-Frau-Rollen war es früher nicht ganz so schlimm. Polen entwickelt sich generell nicht gut zurzeit. Die Armut wächst und die Industrie, besonders in kleineren Städten, verschwindet. Es macht keinen Spaß, dabei zuzuschauen. Vor allem das mit dem Abtreibungsverbot ist einfach nur furchtbar. Es ist peinlich. Ich lebe seit 7 Jahren in Deutschland und habe davor 10 Jahre in Großbritannien gelebt. Die Entwicklungen in Polen aus der Ferne zu beobachten, ist hart für mich. Ich traue mich manchmal gar nicht zu sagen, dass ich Polin bin. Es überrascht mich auch nicht, dass so viele Menschen das Land verlassen, gerade die Hochgebildeten.
Unsere erste Verabredung in Warschau haben wir mit Alexandra Magreta. Sie arbeitet für die Organisation FEDERA und die setzt sich seit vielen, vielen Jahren für Frauenrechte und für die körperliche Selbstbestimmung von Frauen ein.
Hallo.
Hi. Alexandra, hi. Herzlich willkommen.
Ja.
Danke.
Oh, und vielen Dank.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich habe ja schon erzählt, eigentlich auch so ein bisschen, worum es im Podcast geht und dass wir so verschiedene Akteure treffen, auch jetzt in Polen, um so ein bisschen versuchen zu verstehen, was so Zusammenhänge sind zwischen so diesen rechtspopulistischen Bewegungen und konservativen Bewegungen und diesem Anti-Gender-Kurs und Anti-Feminismus-Kurs. Und es ist natürlich spannend, so eine Organisation wie diese hier auch kennenzulernen, weil sie und ihre Arbeit ja auch unmittelbar betroffen natürlich auch immer waren von so den politischen Auswirkungen, die es dann hatte, je nachdem. Deswegen, genau, ich würde sagen, vielleicht einfach so ganz offen, vielleicht, weil ich meine, Leute, die jetzt aus Deutschland sind und das hören, kennen FEDERA oder wie sagt man?
FEDERA.
FEDERA nicht. Also vielleicht können Sie es einfach mal vorstellen, was Sie hier machen, Ihre Arbeit und ja, und dann stellen wir einfach ein paar Fragen.
Genau. Okay, FEDERA ist eine ganz alte Organisation, einer der ältesten in ganz Polen, ist über 30 Jahre alt. Wir befassen uns mit verschiedenen frauenbezogenen Themen, wie zum Beispiel Abtreibung, Verhütung, Sexualbildung und auch den Rechten, die wir als Patienten haben sollen, aber die verletzt sind. Und wir sind immer da, wo die Frauen uns anrufen und sagen, dass zum Beispiel sie Abtreibung haben sollen und ihnen gesagt wird, dass es nicht möglich ist. Oder wenn bei den Ärzten während den Besuchen verweigert wird, irgendwelche Pillen zu verschreiben. Oder wenn zum Beispiel in den Schulen es gesagt wird, dass Sexualbildung etwas Schlechtes ist.
Mhm. Also Sie sind sozusagen schon immer eine Organisation gewesen, die was zusätzlich gemacht hat, also zusätzliche Bildungsarbeit, aber auch Beratung, wenn ich das richtig verstehe.
Unser wichtiger Bereich ist Beraten. Wir beraten und unterstützen Frauen, die uns anrufen und zum Beispiel sagen, okay, ich bin schwanger, ich weiß nicht, was zu machen, aber ich will nicht die Schwangerschaft fortsetzen. Ich will abtreiben oder zum Beispiel, ich wollte schwanger sein, aber es hat sich herausgegeben, dass es viele Krankheiten im Fötus gibt. Ich habe mich entschieden, die Schwangerschaft zu beenden, aber ich weiß es nicht wie. Oder die Ärzte sagen, oh, es ist nicht möglich. Und da kommen wir und dann sagen wir den Frauen oder den der Familie, die uns auch manchmal anruft, welche Möglichkeiten die Frau hat. Und wir unterstützen die Frauen an jedem Schritt.
Okay.
Bei jedem Schritt.
Mhm. Und wie hat jetzt zum Beispiel, als die Peace dieses Abtreibungsrecht so verschärft hat, Wie hat es Ihre Arbeit auch erschwert? Weil ich meine, Sie können beraten, aber Sie können ja keine Abtreibung durchführen.
Glücklicherweise haben wir eine Möglichkeit gefunden, die den Frauen hilft, legal Schwangerschaft in Polen durchzuführen, abzutreiben. Und nach dem Urteil vor ein paar Jahren haben wir angefangen, sehr eng mit den Psychiater zu arbeiten. Und die beraten und sie haben auch, die führen die Gespräche mit den Frauen durch. Und aufgrund dessen schreiben sie so ein Dokument, ein Zeugnis, das belegt, dass die Frauen die Schwangerschaft nicht fortsetzen können, weil das schädlich für ihre psychische Gesundheit ist. Und wenn ein Arzt sowas sagt, dann müssen die anderen Ärzte das wahrzunehmen und diese Abtreibung durchzuführen. Ah. Ja, also so funktioniert das. Natürlich war es schwierig, unter PiS-Regierung zu arbeiten. Vor allem deswegen, weil die Frauen, die uns angerufen haben, ganz große Angst hatten. Und die haben viel mehr gelitten als jetzt. Frauen fühlen sich jetzt stärker, obwohl sie immer noch Angst haben. Ich erinnere mich auch, dass wir einmal so einen schwierigen Moment in der Organisation hatten, als wir eine Serie von E-Mails mit Drohungen bekommen haben. Und ich erinnere mich, dass ich sogar ein Foto bekommen habe und das war... Auf dem Foto war ich und da gab es Blut auf dem Foto und auch eine Pistole. Es war ziemlich hektisch zu der Zeit, ja.
Wie haben Sie hier reagiert? Also haben Sie hier die Sicherheit verstärkt oder haben Sie die Polizei informiert oder haben Sie Anzeige erstattet? Wie haben Sie reagiert?
Ich habe natürlich Polizei informiert und eine Anzeige erstellt und ich war ziemlich gesagt verärgert, aber noch mehr verärgert war ich, nachdem ich die Informationen bekommen habe, dass die Polizei niemanden gefunden hat. Also sie konnten nicht den Täter identifizieren.
Zeichnest du auf? Ja.
So, wir sind auf dem Weg zur Parteizentrale der PiS-Partei, die hier 8 Jahre lang Polen regiert hat. Und wir treffen
eine ehemalige Beauftragte für die demografische Politik, Demografie vom Familien- und Sozialministerium. Barbara Socha heißt sie. Und das ist jetzt auf jeden Fall eine kleine Umstellung, nachdem wir eben bei der Federa waren,
ja,
die sich ja wirklich genau für das einsetzen, was die PiS auch mit, bekämpft hat oder zumindest versucht hat einzudämmen, nämlich die Selbstbestimmung von Frauen. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt sehr gespannt auf diese Barbara Socha und wie die drauf ist.
Ja, bin auch sehr gespannt. Reden wir auf Englisch mit ihr, oder? Ja, ne?
Ja, sie spricht wohl exzellentes Englisch.
Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt in dieser Zentrale dieser Partei zu sein, die ja nicht nur auf dem Gebiet der Frauenrechte einen ziemlichen Backlash verursacht hat, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Mein Name ist Barbara Socha. Ich war von 2019 bis 2023 die stellvertretende Ministerin für Familien- und Sozialpolitik. Ich war außerdem die Beauftragte für Bevölkerungspolitik. Polen hat, wie andere europäische Länder, auch ein demografisches Problem, weil wir eine sehr niedrige Geburtenrate haben. Ich habe also eine demografische Strategie entwickelt. Im Grunde ging es darum, Polen zu einem Land zu machen, in dem junge Menschen gerne Kinder bekommen und dass wir gute Bedingungen für Familien schaffen. Wir erleben aktuell kulturelle Veränderungen. Vor allem gibt es zunehmend negative Einstellungen gegenüber jungen Müttern. Das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, dazu gibt es Studien. In den Medien wird vor allem die individuelle Karriere hochgehalten und es wird behauptet, dass Kinder die Karriere zerstören. Das beeinflusst junge Menschen.
How media create the image of young mothers, and it's quite negative, so it's not that it's my personal
What do you mean when you, for example, describe that, or maybe you can describe it a bit more in detail, this, how are young mothers depicted in the media in a bad way? What do you mean?
I was meeting also being the deputy minister.
In meiner Amtszeit habe ich viele sogenannte Mütterclubs besucht. Die gibt es hier in Polen. Dort haben mir Frauen erzählt, dass sie während des Mutterschaftsurlaubs sehr viel Druck von ihren Kollegen, Freunden und Müttern bekommen haben, so schnell wie möglich zurück an den Arbeitsplatz zurückzukehren und keine weiteren Kinder mehr zu bekommen, damit sie wieder richtig arbeiten können. Das heißt, wir als Gesellschaft respektieren junge Frauen nicht, die für ihre Kinder eine Auszeit nehmen.
Young women who are with their babies on maternity leaves.
How would you actually describe your idea of motherhood?
This is something that
Mutterschaft ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für Frauen. Egal, was sie sonst für Ansichten haben oder welche Herausforderungen ihnen im Leben begegnen, das ist einfach sehr wichtig für Frauen. Die ideale Familie für polnische Menschen ist eine Familie, die auf einer sehr stabilen Beziehung beruht, am besten einer Ehe. Muttersein bereichert mich. Mein Leben wäre ohne Mutterschaft langweilig.
One other question, actually, because we also discussed the whole abortion issue in Poland. So what does this mean to you when you look on the role of women, of women's rights, of families? Because you, like the peace introduced the most restricted abortion laws in whole Europe. So was this right to do?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich zurück in die Zeit gehen, in der unsere polnische Verfassung entstand. Wir haben darin einen Artikel, der besagt, die polnische Republik muss den rechtlichen Schutz des Lebens eines jeden Menschen gewährleisten. Alles, was danach geschah, war nur eine logische Konsequenz dieses Artikels. Wir müssen das Leben jedes menschlichen Wesens beschützen. Als das Abtreibungsgesetz verabschiedet wurde, hat man sich auf vier Bedingungen geeinigt, unter denen eine Abtreibung legal war. Erstens, wenn eine Frau in einer sehr schwierigen Situation ist, zum Beispiel einer wirtschaftlichen Notlage. Das wurde schnell geändert, weil das nicht der Verfassung entspricht. Zweitens, Abtreibung ist legal, wenn die Schwangerschaft das Resultat einer Straftat ist, also Vergewaltigung. Drittens, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, dann ist Abtreibung auch legal. Viertens, wenn es den Verdacht auf Fehlbildungen beim Fötus gibt. Dieser Grund ist ebenfalls von der Liste der Bedingungen genommen worden, unter denen eine Abtreibung legal ist, denn wir sollten Babys nicht aufgrund ihres Gesundheitszustands diskriminieren. Einer der Gründe, weshalb in den letzten Jahren so viele Frauen auf die Straßen gegangen sind, ist, dass vieles falsch kommuniziert wurde. In den Medien wurde zum Beispiel oft behauptet, dass mit den rechtlichen Änderungen eine Abtreibung jetzt komplett verboten sei. Aber das stimmt nicht. Viele Frauen haben geglaubt, dass sie zum Beispiel nicht abtreiben können, auch wenn ihr Leben in Gefahr ist. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre auch ich auf die Straße gegangen. Alles, was wir getan haben, entspricht unserer Verfassung. Wir müssen menschliches Leben in jedem Stadium beschützen.
Every stage.
Thank you very much.
Thank you. Yeah. Thank you.
Thanks a lot.
I think we took
even more than that. But such an interesting issue, that's why. Yeah.
Okay.
Barbara Socher hat das Gespräch dann relativ plötzlich beendet. Es war Wahlkampf und sie musste zu einer Veranstaltung. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich die Peace bei den Kommunalwahlen mit einem Drittel der Stimmen ja weiterhin als stärkste Kraft behaupten kann. Was sagt das über den politischen Wandel in Polen aus, haben wir uns gefragt. Ist das vielleicht doch nicht so eindeutig?
Und um das ein bisschen besser zu verstehen, was genau auch hinter antifeministischen Haltungen steckt, was sich in Polen in den letzten Jahren vielleicht aber auch verändert hat und auch um uns ein paar Begrifflichkeiten erklären zu lassen, haben wir an diesem Tag noch eine weitere Verabredung.
Mein Name ist Agnieszka Graf.
Mein Name ist Agnieszka Graf.
Ich bin Wissenschaftlerin und Aktivistin in der polnischen Frauen- und LGBTQ-Bewegung. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, darunter ein sehr bekanntes mit dem Titel Welt ohne Frauen. Aber ich habe auch viel zur Anti-Gender-Bewegung geforscht und lehre an der Universität Warschau. Ich habe einen Sohn und ich bin offen lesbisch. Und das hier ist mein Lieblingscafé.
And this is my favorite cafe.
Is it really?
Yeah. And, but I also live 5 minutes from here, so.
Why is it so nice?
It's cute.
Yeah. Why is it so nice? What do you like about the
good coffee? They let dogs come in, so my dogs occasionally come in. I have two dogs. I'm a very local person. I go to local cafes and I've lived here for.
Von Agnieszka Graf wollen wir als erstes wissen, wie sie eigentlich Rechtspopulismus definiert, insbesondere auch in Polen.
Der zeitgenössische Populismus ist eine Bewegung, die behauptet, dass Feminismus eine elitäre Ideologie ist, die dem Leben des einfachen Bürgers oder der einfachen Bürgerin widerspricht. Es wird das Bild von sogenannten ganz normalen Menschen erzeugt, die ein gutes, bürgerliches, konservatives Leben führen wollen. Dann kommen die Feministinnen und insbesondere auch die LGBTQI-Plus-Menschen und gefährden die traditionellen Lebensentwürfe mit ihren elitären Ansichten, die sie allen aufzwingen wollen. Diese Art der Argumentation übernehmen aktuell viele populistische Bewegungen auf der ganzen Welt. Sie behaupten, dass sie diejenigen sind, die das Recht der Menschen auf ein gewöhnliches Leben verteidigen. Dabei spielt das Konzept Familie eine große Rolle und dass der Wert der Familie verteidigt werden muss.
Und weil wir es mit einer der bekanntesten Feministinnen Polens zu tun haben, wollen wir uns auch einfach mal den Feminismus von ihr erklären lassen.
Es gibt natürlich nicht die eine Definition von Feminismus, weil das eine sehr pluralistische Bewegung ist. Im Kern lässt sich Feminismus als eine Ideologie beschreiben, die sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzt. Aber es gibt viele verschiedene Bewegungen und Theorien, die sich für unterschiedliche Themen stark machen und sich teilweise sogar widersprechen. Zum Beispiel in dem, wie sie Männer und Frauen definieren oder Ungleichheit. Es gibt sozialistische Feministinnen, liberale Feministinnen und so weiter. Die Anti-Gender-Bewegung packt alle diese Strömungen in eine Schublade und erschafft einen Prototyp des Feminismus als Feindbild der gewöhnlichen Frau. Dieser Argumentation zufolge wollen normale Frauen Ehefrauen und Mütter sein und Feministinnen wollen das nicht. Interessant ist, dass manche ultrarechte und ultrakonservative Frauen den Begriff Feminismus für sich beanspruchen und behaupten, dass sie die guten Feministinnen sind. Die schlechten Feministinnen, das sind die Elitären, die sogenannten Genderists. Der Begriff Gender wurde von der Rechten gekapert als ein Label für alles, wovor Menschen Angst haben sollten und was sie hassen sollten.
Idea of gender has been taken up by the right as a label for that which they want ordinary people to fear and hate.
Feminism is so complex and you can't really just break it down into so this is feminism and that's what they hate. Mm-hmm. But they kind of make their own version and their own picture of feminism their enemy, and
it is a mass movement.
Die Frauenrechtsbewegung in Polen wurde als Reaktion auf den Rechtspopulismus zu einer Massenbewegung. Es war eine neue Form des Patriarchats, die die polnischen Frauen endlich wütend gemacht hat. Wir haben jahrelang versucht, die Frauen wütend zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Okay, bei manchen vielleicht, aber nichts im Vergleich zu heute. Die Reihenfolge ist in Polen also umgekehrt. Im Rest der westlichen Welt gab es all diese Errungenschaften von Feministinnen der zweiten Generation. Und dann kamen die Konservativen und damit der Backlash. In Polen wurden Frauen wütend, als die Konservativen ein Momentum erreicht haben mit ihrer Allianz zwischen ultrakonservativen Gruppen und Rechtspopulisten. Es wurde extrem gefährlich für Frauen und sexuelle Minderheiten, als es immer mehr Hasskampagnen gab, Gewalt auf den Straßen, das komplette Verbot von Abtreibung. All das passierte nicht nur, weil der Peace-Chef Kaczynski das wollte, sondern weil er mit ultrakonservativen Bewegungen zusammenarbeitete, die zu dieser Zeit auf der ganzen Welt an Einfluss gewonnen haben.
Ultra-conservative movements, which were growing in this period worldwide.
The way you said it, if I understood it correctly, is that in Poland it was the other way around. So the feminist momentum was only created when the right-wing populism was when that was very strong and was kind of gaining power and institutionalized
and was threatening to take away women's what remained of women's rights.
Yeah.
And how would you explain this rise of the right-wing populist movement? Is it just this international phenomenon? Or because, I don't know, ultra-conservatives are probably kind of interconnected, you know, globally.
Yeah,
ultrakonservative Gruppen sind eine global vernetzte Bewegung. Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum rechte Bewegungen weltweit wachsen. Eine davon besagt, dass das alles mit der Weltwirtschaftskrise zusammenhängt. Dieser Theorie zufolge ist es kein Zufall, dass rechte Parteien ab dem Jahr 2008 auf der ganzen Welt stärker wurden. Es gab wirtschaftliche Notlagen. Aber linke Parteien haben seit Jahren ihre Strahlkraft für die Arbeiterschaft verloren. Diese Lücke haben rechte Parteien eingenommen, indem sie sagten, wir sind die Vertreter der einfachen Menschen. Schaut euch an, wie schwer ihr es habt. Wessen Fehler ist das? Der Eliten. Das ist aber nur eine mögliche Erklärung. Wirtschaftliche Faktoren sind wichtig, aber es gibt auch eine Art Kulturkampf, der in den 80er Jahren in den USA losging und sich dann in den 90ern global verbreitete und in den 2000ern durch die sozialen Medien verschärft wurde. Es geht um die Angst vor kultureller Veränderung, vor ethnischer Vielfalt, vor Gender. Einfach davor, dass die Gesellschaft nicht mehr kulturell homogen ist.
Anxiety that is caused worldwide in different contexts by real cultural change gender and in the fact that life is no longer, you know, predictably homogenous in the cultural sense.
So you mean that they kind of took advantage of this anxiety that kind of took place simultaneously, which is why they kind of connected with ultra-conservative groups to gain voters.
Yeah.
And they might not necessarily believe themselves very strongly in those, anti-gender campaigns. I mean,
they just use it.
They also use it pragmatically.
Instrumental. Mm.
It's instrumental. Okay. Mm.
So it could be actually taken away from them if you find a way as a modern feminist movement to build bridges between these different cultural and social groups? Is there a way?
And of course there is.
Das ist absolut möglich. In Irland hat das geklappt. In Irland waren zwei sehr wichtige Kampagnen politisch erfolgreich. Bei der einen ging es um die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und bei der anderen ging es darum, das Abtreibungsverbot abzuschaffen. Diese Kampagnen waren nicht deswegen erfolgreich, weil irgendwelche radikal-feministischen Argumente vorgebracht wurden, sondern weil die Idee zum Mainstream gemacht wurde, dass es zum Beispiel okay ist, wenn du jemanden liebst, der eine Abtreibung hatte. Dass es okay ist, wenn du dem Freund deines Cousins zu seiner Homo-Ehe gratulierst. In anderen Worten, Empathie, Gemeinschaft, der Gedanke, dass die Gesellschaft durch Veränderung nicht zerstört wird, sondern dass Veränderung notwendig ist, dass wir sie annehmen müssen und gut zueinander sein müssen. Verständnisvoll.
We can embrace them. It's about being good to each other, right? It's about being generous. It's about being understanding.
Viva España!
Spanien könnte am morgigen Sonntag eine politische Wende erleben, denn die rechtsextreme Partei Vox könnte an die Regierung kommen.
Make Spain great again.
President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Thank you very much. Thank you, Santiago. They've made a lot of progress, too.
Sí a las mujeres y sí a los hombres. Sí a la familia y no a los que quieren destruirla. Sí al milagro de la vida y no al sacrificio de los más débiles.
Das Recht auf Abtreibung. Es ist auch Teil des spanischen Wahlkampfes. Für die ultrarechte Partei Vox gehört es abgeschafft. Symbolisch wie vieles mehr in den Mülleimer.
So, wir haben es ja auch schon angekündigt. Das Land, auf das wir jetzt schauen wollen, ist Spanien. Dort macht seit einigen Jahren eine Partei von sich reden, die ähnlich wie andere rechte Bewegungen in Europa gegen Gender, gegen Feminismus mobilisiert und von Anfang an auf ihrer Agenda die Beschneidung von reproduktiven und sexuellen Rechten hatte.
Diese Partei, die nennt sich Vox. Ist benannt nach dem lateinischen Wort für Stimme und das ist eine extreme rechte Partei. Also sie ist fremdenfeindlich und nationalistisch und eben antifeministisch. In mehreren Regionen Spaniens hat es die Vox-Partei auch in die Regierungsbeteiligung geschafft, oft in Koalition mit der spanischen konservativen Volkspartei Partido Popular. Und da hat sie eben in diesen Regionen auch schon wirklich einen ganz massiven antifeministischen Einfluss.
In der Region
Murcia zum Beispiel haben sie es geschafft, den PIN parental zu implementieren. Das ist ein von konservativen religiösen Organisationen gefördertes Programm, das es Eltern erlaubt, ihre Kinder von Unterrichtsstunden zurückzuziehen, mit denen sie moralisch nicht einverstanden sind. Meist natürlich mit dem Ziel, sexuelle Aufklärung und alles, was Feminismus oder LGBTQ+-Rechte abdeckt, zu bekämpfen. Sie haben auch begonnen, kulturelle Veranstaltungen, die ihnen nicht gefallen, anzugreifen und zu verbieten. Filmvorführungen mit jeglicher Form von LGBTQ+-Darstellung, wie Pixars Film Lightyear, oder sogar Theaterstücke wie Orlando von Virginia Woolf. Natürlich tun sie auch alles, um sich nicht an der Feier des Internationalen Frauentags oder des Prides zu beteiligen.
Wen ihr da gerade gehört habt, das ist Dr. Marcel Obst. Der kennt sich mit Spanien, der Anti-Gender-Bewegung und der extremen Rechten dort sehr gut aus. Er forscht an der Universität Sheffield und an der Universität Warwick. Und er hat wirklich 9 Monate lang konservative und rechtsextreme Gruppen in Spanien ethnografisch untersucht. Also das heißt, er war auf vielen Veranstaltungen von ihnen und hat viele ausführliche Interviews mit Mitgliedern solcher Parteien und Gruppen geführt. Und ich habe ihn gefragt, wie und wann es denn eigentlich zum Erfolg der Vox kam.
Der Erfolg von Vox trat Ende 2018 ein, als die Partei ganz unerwartet 12 Sitze im andalusischen Parlament gewann. Das war ein absoluter Durchbruch, der sie auf die politische Landkarte setzte. Vox ist Teil einer internationalen rechtsextremen Welle und kann nur durch Erfolge in anderen Ländern verstanden werden. Aber Vox profitiert auch aus den Besonderheiten Spaniens. Als erstes die Strategie, Spanien vor regionalen Unabhängigkeitsbewegungen zu schützen, im Namen des Patriotismus. Den Spaniern wird gesagt, dass sie das Land davor schützen müssen, auseinandergerissen zu werden. Als dann einige Jahre später die Strategie der nationalen Einheit etwas nachlässt, weil der aktuelle Präsident Sánchez die Beziehung zu den katalanischen Unabhängigkeitsbewegungen glättet, konzentriert sich Vox dann mehr auf erkennbare rechtsextreme Strategien, die wir von anderen Ländern kennen, Anti-Migration und islamfeindliche Rede zum Beispiel. Aber besonders antifeministische Haltung, die Spaniens Vorreiterrolle in Bezug auf Frauen- und LGBTQ+-Rechte herausfordern sollen.
Und was genau meint er mit dieser Vorreiterrolle?
Na, in Europa gilt Spanien eigentlich als Vorreiter in Sachen Frauenrechte und feministische Gesetze. Also Spanien hat zum Beispiel ein relativ liberales Abtreibungsrecht. Der Gender Pay Gap ist in Spanien deutlich niedriger als jetzt zum Beispiel in Deutschland und der liegt etwas unter dem EU-Durchschnitt, also der Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern. Und in Spanien gibt es ja jetzt diesen Menstruationsurlaub, also dass Frauen mehrere Tage im Monat im Job fehlen dürfen, wenn sie starke Menstruationsbeschwerden haben. Und da gibt es eben ein Gesetz, das erste solcher Gesetze in Europa, das so eingeführt wurde. Und dahinter steckt eine massive feministische Bewegung, also viele Millionen Menschen, viele Millionen Frauen, die sich gegen die Gewalt gegen Frauen zum Beispiel einsetzen.
Und wie steht das im Verhältnis zu dem Erstarken von rechten Bewegungen, zum Beispiel eben der Vox?
Ja, das habe ich Marcel Obst auch gefragt und er hat mir dazu Folgendes erklärt.
Etwas, das ich bei meinen Interviews immer wieder gehört habe, ist, dass der Feminismus zu weit gegangen ist, dass Männer nun diskriminiert werden. Das ist ein starkes Gefühl des Ausgeschlossenseins. Genau darauf setzt Vox. Vox ist dem natürlich bewusst, dass die Mehrheit ihrer Wähler Männer sind. Und sie verfolgen deshalb dieselbe Strategie wie Anti-Gender-Bewegungen in anderen Ländern. Sie verkaufen ein Bild von Männlichkeit, das sich durch Geschlechterstereotype auszeichnet und systemische Frustrationen wie Prekarität und wirtschaftliche Unsicherheit mit einer ermächtigten, hegemonialen Männlichkeit löst. Und das machen sie sehr erfolgreich. Auf diesem Weg stellen sie wichtige feministische Erfolge, wie den Schutz vor Gewalt gegen Frauen, als etwas dar, das angeblich gegen die Gleichberechtigung der Männer verstößt. Vox bietet daher eine Rückkehr zur geschlechtlichen Differenzierung an. Männern wird eine goldene Männlichkeit verkauft, die furchtlos ist, stark, mutig. Santiago Abascal, der Anführer von Vox, ist hier das perfekte Beispiel. Am Anfang seiner politischen Karriere war er noch dünn und rasiert. Jetzt hat er einen Bart und große Muskeln vom Fitnessstudio und auf sozialen Medien wird er beim Sport in der Natur gezeigt. Das Wahlkampfvideo in Andalusien war da das perfekte Beispiel eigentlich. Abascal war auf einem Pferd zu sehen, wie er durch das Land reitet und dann bei widrigem Wetter einen Berg bestieg. Genau dieses Bild der Männlichkeit wird von der Manosphäre in den sozialen Medien gefördert und hat einen so bedeutenden Einfluss, besonders auf jüngere Generationen.
Okay, also Manosphäre, das sind doch diese Männer, die sich irgendwie im Internet oder auf irgendwelchen Blogs so Tipps geben, wie sie noch männlicher sein können, sich irgendwie optimieren oder auch wie sie so Frauen verführen können, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und was sie alle verbindet, ist einfach mal eine grundsätzliche Frauenfeindlichkeit, die, ich sag mal, von der Bandbreite her reicht zwischen alltäglichem Sexismus und bis hin zu extremem gefährlichem Hass.
Gefährlich ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Und ja, Männlichkeit. Männlichkeit kam jetzt irgendwie immer wieder auf im Zusammenhang zwischen Antifeminismus und der rechten Bewegung. Und aus genau dem Grund haben wir uns jetzt mit jemandem verabredet, mit Rolf Pohl.
Ja, Autor eines Buches mit dem Titel Feindbild Frau. Und er gilt, dieser Sozialpsychologe Rolf Pohl, als Begründer der kritischen Männlichkeitsforschung in Deutschland und beschäftigt sich seit Jahren auch mit den Hintergründen von Antifeminismus.
Also wir sind ja auch auf Ihren Namen gestoßen, weil Sie sich ja auch beschäftigen mit dieser Verbindung oder der Frage, warum passen jetzt Rechtspopulismus und auch Rechtsextremismus so gut zu diesem, wenn man in so einer Hegemonie denkt und einer eben Abwertung der Frau, was ich jetzt einfach mal gleichsetzen würde mit Antifeminismus. Ja, wie würden Sie das beschreiben? Warum passt das gut zusammen?
Eine Gemeinsamkeit, die beide teilen, nämlich die Frage, wie begegnen wir und wie retten wir die angeblich bedrohte Männlichkeit? Mhm. Also Männlichkeit ist der Kern und der Verbindungskern und das Vermittlungsscharnier zwischen beiden Strömungen, Antifeminismus und Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus. Also es geht immer um die Klage darum, dass die Männlichkeit in Gefahr gerät oder längst irgendwie schon in Gefahr geraten ist, längst bedroht ist. Damit auch die als natürlich gefasste Geschlechterordnung, die nur zwei Geschlechter kennt, in der klassischen Ober- und Unterordnung, nämlich Mann und Frau. Die ist durch den gesamten Feminismus, die Frauenbewegung, durch eine feministisch durchseuchte Staatspolitik und so weiter, wie es denn immer von Seiten des Antifeminismus heißt, aber auch von Seiten des Rechtspopulismus heißt, ist dies ins Wanken geraten und damit zusammenhängt, das ist der dritte Punkt, auch die Familie. Die Familie auf dieser klassischen, natürlichen, biologisch begründeten Geschlechterordnung Mann, Frau basiert, ist in Gefahr geraten. Und da haben wir die Verbindungsstellen, die ganzen Themen Familie, Sexualität, Gender, aber im Kern eigentlich die Klage darüber, dass die Männlichkeit bedroht ist und dass es darum geht, die männliche Souveränität, die verloren gegangen ist oder ständig einer Bedrohung und Gefahr unterliegt, wieder in ihr altes Recht zu setzen und wiederherzustellen.
Und da geht es ja nicht nur um Männer und Frauen, das nehmen wir jetzt einfach mal so als Arbeitsbegriff, sondern auch überhaupt um verschiedene Geschlechteridentitäten, ne? Dass sich da offenbar viele, die auf diese rechtspopulistisch-antifeministischen Impulse so positiv reagieren, generell irritiert fühlen von der Vielfalt der Geschlechter und der Geschlechtsidentitäten.
Ja. Ja? Die Vielfalt und die Tendenz einer Diversifizierung, die ja bei uns eingetreten ist, die Anerkennung unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten, unterschiedlicher sexueller Ausrichtung und so weiter, irritiert komplett dieses Bild, dass die Weltordnung von der Geschlechterordnung, die hierarchisch ist, zwischen biologisch Mann und Frau abhängt. Und alles andere ist Unsinn. Alles andere ist Ideologie. Alles andere ist Gender-Ideologie. Das ist ja der Hauptkampfbegriff, der insbesondere auch in der Abwehr von allen Strömungen, die mit LGBTQI-Personen oder Richtungen und Diskussionen verknüpft sind, die ein unglaublich ausgeprägtes Feindbild ausmachen. Alle anderen als Mann-Frau irritieren. Und das fängt ja bei der Homosexualität im Prinzip an. Also Schwule werden männliche Homosexuelle, die werden ja auch als Bedrohung genau dieser intakten und souveränen Männlichkeit aufgefasst. Das ist nicht natürlich. Aber ein Stück weit hat man sich irgendwie daran gewöhnt, ja, aber das ist eine Krankheit vielleicht oder so eine Abart. Aber was jetzt an Vielfältigkeiten kommt, bringt ja dieses ganze binäre System, die Homosexualität ist ja noch ein Stück Teil dieses Systems. Mann und Frau, das sind eben Männer, die mit Männern oder Frauen, die mit Frauen verkehren. Aber eben wichtig ist, und das ist eine Abweichung, weil das die Norm ist und das Normative ist weiterhin Mann und Frau. Aber jetzt kommen diese ganzen anderen diversen, vielfältigen Formen von Sexualität und die beunruhigen und verunsichern komplett und bringen dieses ganze Gefüge ins Wanken. Und das ist etwas, was nicht toleriert wird, und zwar weder von der rechten Seite noch von den Antifeministen. Weil dafür wird dann im Prinzip auch wieder nicht der Feminismus und alles, was mit Gender zu tun hat. Gender Mainstreaming ist eine so diese Hassgeschichte. Mhm. Gender Studies, alles, was mit Gender zu tun hat, wird als Gender Gaga diffamiert und bringt diese Vielfältigkeit rein. Und das ist keine Bereicherung, sondern das ist eine Verarmung, weil insbesondere die Souveränität der Männer weiterhin ausgehöhlt und abgeschafft wird.
Männer, die sich sozusagen klassisch mit althergebrachten Männlichkeitsbildern identifizieren, die ihre biologische Herkunft so interpretieren, dass sie sozusagen traditionell ein traditionelles soziales Bild ergeben müssen und erst dann sich als Männer fühlen, offensichtlich, ne?
Genau, das ist die wichtigste normative Grundlage, dass Männer sich mit diesem klassischen Souveränitätsmodell von Mann als überlegen, als nicht weiblich, als stark. Es gibt immer noch diese Idealisierung der klassischen männlichen, als nicht weiblich erklärten Eigenschaften und Tugenden und die insbesondere aber auch heterosexuell ausgerichtet sein müssen. Es wird ja in der Geschlechterforschung von der sogenannten Heteronormativität gesprochen. Heterosexualität, also die Programmierung auf Frauen, ist die Norm und wird verlangt und erwartet. Und das ist, so meine Erkenntnis, eigentlich genau der Beginn der Probleme, die jetzt für den Mann anfangen. Denn nach der kulturellen, dem kulturellen Zwang und der kulturellen Anweisung soll sich der Mann als der überlegene, wichtigere und auch als der Autonome erweisen. Diese Autonomie gerät aber ins Wanken, wenn Abhängigkeiten drohen. Aber nirgends ist der Mann abhängiger als auf dem Feld der Heterosexualität, nämlich sein Begehren, die Sexualität, damit fängt er schon an, ist er abhängig von der Frau. Und das ist etwas, was diesem Autonomieanspruch komplett eigentlich widerspricht und damit diesem männlichen Selbstbild. Das heißt, der Mann bringt sich durch dieses Konstrukt selbst ins Wanken. Es ist ein fragiles Konstrukt, was immer in Gefahr zu geraten scheint. Und immer wenn der Mann glaubt, in Gefahr zu geraten, in eine sogenannte Krise gerät, gibt es hier immer eine wichtigste Quelle für Hass und Gewalt. Das heißt, diese bis zum Hass reichende Feindseligkeit gegenüber Frauen ist gleichzeitig immer das der Preis, der erkauft wird für diese programmatische Prägung hin in der sexuellen Ausrichtung auf das heterosexuelle Geschlecht, also auf die Frau. Und das ist eine der wichtigsten Quellen für alle Formen von Gewaltförmigkeit, die wir gegenüber Frauen haben, insbesondere auch sexuelle und sexualisierte Gewalt, aber auch die häusliche Gewalt und andere möglichen Lösungsversuche, die Männer in ihren komischen Echokammern dieser sogenannten Männersphäre im Internet als Brutstätte des Frauenhasses sich ausdenken und dann versuchen auch umzusetzen. Also die Incels, die Pickup-Artists, die Men going their own way, also die Frauen als so Teufelswerk vergiftend halten, dass sie jeden Kontakt mit ihnen abbrechen möchten. Die Neigung, sich zum Rechtsextremismus hinzubewegen, ist so ein Versuch einer Lösung dieser Männlichkeitsproblematik, weil die ja garantieren, wenn ihr euch uns anschließt, dann wird eure Männlichkeit wieder in seine alte Würde, Größe und Stärke wieder zurückversetzt. Und nicht nur das übrigens, es gibt auch ein zweites Versprechen, was die Rechten den verunsicherten, gekränkten und geknebelten Männern nicht, die glauben, dass sie unterdrückt werden vom Feminismus und den Frauen oder nie eine abkriegen, ist nämlich das zweite Versprechen, was auf die gerichtet ist, was wir etwa bei den mehreren der Vorträge, aber auch seinen Selbstinszenierungen auf TikTok des AfD-Europakandidaten, Spitzenkandidaten Maximilian Krah sehen, der ja immer von von echten Männern, echten Frauen und echtem Volk fabuliert und die Botschaft ausstreut, das ist ja in diesem einen Video, was er da ins Netz gestellt hat, echte Männer seien rechts, echte Männer haben immer Ideale, echte Männer müssen Patrioten sein. Und das Interessante ist dann der Zusatz, dann klappt's auch mit der Freundin.
Ja.
Also wir versprechen euch nicht nur eine Restaurierung.
Ich würde gerne drüber lachen.
Als Ideal, ja. Sondern eure sexuellen Sehnsüchte und Wünsche, die ihr so im Alltag nicht hinkriegt, die werden ihr erfüllen. Und dann klappt es auch mit der Freundin.
Ja. Wenn wir uns jetzt mal in die Politik zurückholen, das scheint ja wirklich ein relevanter Impuls zu sein über das, was wir jetzt hier reden. Auch der Erfolg der AfD. Wir stehen ja dann da vor Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und werden vermutlich erleben, dass die AfD stärkste Kraft wird. Eben auch natürlich nicht nur, aber eben auch mit diesen antifeministischen Reflexen. Bräuchte es da eine richtige Systematik? Bräuchte es da vielleicht sogar demokratische Initiativen, Initiativen von Vielfalt? Muss da ein neues Männlichkeitsbild in die Grundschulen? Was könnte da passieren? Würde das was nützen, wenn das außerhalb der Familien, wenn das in der Politik passiert?
Auf jeden Fall. Aber die Familie ist nicht der einzige Ort, in dem diese Männlichkeitsbilder konstruiert werden und entstehen, sondern das passiert eben auch in den homosozialen Bezugsgruppen, also in den sogenannten Peer Groups, auch bei den Jungs, insbesondere an den Schulen. Die Schulen und auch die anderen Erziehungseinrichtungen haben da einen großen Einfluss drauf und letztlich sicherlich auch die Politik, auch die Medien, was die Vermittlung von alternativen Geschlechterbildern, die eben nicht immer wieder dieses alte Modell von männlicher Stärke, Kraft, Überlegenheit und Souveränität abfeiern oder wieder bestärken, was das angeht. Und da geht es, glaube ich, im Moment gibt es weniger positive Modelle, die wir jetzt umsetzen können, als in erster Linie erst einmal Mittel zu finden, wie wir gegen bestimmte Auswüchse, die immer wieder das Gleiche reproduzieren, angehen können. Also der Kampf gegen eine Vereindeutigung der Geschlechter, Kampf gegen einen Versuch der Reinigung im politischen Sinn auch von allem, was irgendwie als nicht dazugehörig und in der öffentlichen Diskussion auch der Rechtspopulisten ja dann auch oft auch als giftig, als kontaminierend oder sogar als Dreck bezeichnet wird. Ich erinnere mich noch an Plakate, als es um die Planung eines Asylbewerberlagers oder Geflüchtetenlagers in Unterkunft in Freiberg ging, wo Plakate nicht auftauchten wie Islam gleich Karzinom oder der Dreck muss weg im Freital, nicht? Das ist Dreck. Also Menschen als Dreck zu bezeichnen, wie wir dagegen angehen können, dass sich das durchsetzt. Und was das Geschlechterverhältnis angeht, die Wahrnehmung von anderen Geschlechtern eben als nicht minderwertig oder weniger wert, ist es wichtig, dass wir sehr früh auch dagegen angehen, dass diese eindeutigen Zuordnungen im klassischen Sinn sich zu früh Platz machen. Also wenn ich daran denke, dass Kinder oder in der Schule unglaublich früh über die Smartphones Zugang zu Pornografie bekommen und damit über zu einem bestimmten Weiblichkeitsbild, nämlich einem sehr negativen, Frauen sind Fleisch, Frauen sind Körper, Frauen sind Objekt des männlichen Zugriffs und sich da schon sehr früh verbreitet, wo die Kinder überhaupt kein Verständnis dafür haben, was da eigentlich passiert. Aber es färbt eben ab und es manipuliert und es prägt ein, die Wahrnehmung schleicht sich ein. Und das sind alles Vorgänge, die wir nach wie vor verzeichnen und beobachten können und wo wir Mittel finden müssen, dass das unterbunden wird durch andere Formen von Interventionen, durch mehr Medienprävention auch in den Schulen, aber auch in den Familien. Politisch müsste im Prinzip oder überhaupt in der Öffentlichkeit müsste eigentlich ein, sagen wir mal, Aufschrei, das ist ja ein Ausdruck, der ist ja bei der Sexismusdebatte in 2013 mit diesem Hashtag verbunden, verknüpft. Es müsste eigentlich ein Aufschrei erfolgen, dass, und ich glaube nach wie vor, zuversichtlich, dass die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung eigentlich auch dafür ist, dass wir diese Verhältnisse auch mit diesen Auswüchsen von Gewalt, mit diesem unveränderlichen Ausmaß von sexueller und sexualisierter Gewalt, da ändert sich ja nichts dran, obwohl wir sonst ja sehr viel geändert haben, dass ein Aufschrei erfolgen müsste, wo wir alle sagen, wir ertragen das nicht mehr. Und das wäre ja erstmal schon ein ganz wichtiger Schritt, die Basis und die Bedingung dafür, dass das durchdringt und dass sich da dem viele anschließen, um dann zu gucken, was müssen wir jetzt konkret auch für Maßnahmen auch im politischen Raum unternehmen, damit das sich wirklich ändert. Dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in Aufsichtsräten von DAX-notierten Unternehmen kommen, alleine wird das Problem nicht lösen, weil wir in den verbreiteten, kulturell und auch unbewusst sehr tief verankerten Einstellungsbereichen hinsichtlich der Frage Geschlecht und Wertigkeit herankommen müssen. Und das bezieht nicht nur das Geschlecht ein, sondern auch alles ein, was wir als fremd und nicht zugehörig empfinden, wahrnehmen oder markieren und damit ein Stück weit abwerten.
Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Ich glaube, dazu könnten wir noch mal einen weiteren Podcast machen, über diesen Aufschrei und vielleicht, was das da noch für Strategien gäbe. Mhm. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Ausblick und zeigt auch noch mal, wie tief dieses Problem oder dieses Phänomen eigentlich verwurzelt ist und dass es sich auch einfach nicht an der Oberfläche bearbeiten lässt, eben wie Sie auch gerade sagten. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt auch. Ja.
Und dass es sich eben fortsetzt eben in die jüngere Generation, ne? Dass es eben nichts ist, was einfach so ausläuft, weil es eben etwas Altes ist, sondern weil es eben sich leider fortsetzt und immer wieder neu geboren wird, offenbar.
Ja.
Ist auch ein Plädoyer, glaube ich, auch, würde ich jetzt mal aus männlicher Sicht sagen, als ein Plädoyer für mehr Selbstreflexion von vielen Männern in dieser Gesellschaft, die sich, glaube ich, öfter mal hinterfragen sollten. Auch Männer, die vielleicht nicht klassisch antifeministisch ticken, aber die immer wieder vielleicht auch bestimmte Männlichkeitsbilder reproduzieren, vielleicht sogar unbewusst reproduzieren und dann vielleicht öfter mal in sich gehen sollten. Mhm. Rolf Pohl, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Pohl.
Ja.
Danke für Ihre Expertise und Ihre Erklärung. Das war ja auch wieder sehr spannend. Irgendwie hat nochmal so eine neue Dimension in der ganzen Geschichte für uns, glaube ich, ganz gut verständlich auch gemacht.
Vermutlich sind jetzt noch viele Fragen offen, aber wir haben jetzt auch wirklich nur drei Länder uns angeschaut. Wir waren in Deutschland, in Polen und in Spanien. Und man kann da, glaube ich, sehen, dass rechte Bewegungen antifeministische Tendenzen aufzeigen. Nicht auf die gleiche Art und sicher auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber das scheint sie zu verbinden. Und auch die Gründe mögen durchaus auch unterschiedlich sein.
Ja, also in Polen haben wir gesehen, dass es für die rechtspopulistische Partei PiS politisch wahrscheinlich auch irgendwie klug war, sich auf die Seite von so ultrakonservativen Gruppen zu schlagen mit so bestimmten Positionen, einfach weil da vorher schon ein sehr großer Einfluss war, eben zum Beispiel auch durch die Kirche. Und in Spanien wiederum versucht so eine Partei wie die Vox mit einer antifeministischen Politik Männer abzuholen, die sich von der eigentlich sehr starken progressiven Gleichstellungspolitik, also einer feministischen Politik, überrollt fühlen irgendwie und auf der Suche nach ihrer Männlichkeit, nach irgendwie ihrem Machtanspruch sind. Und das alles sind aber natürlich, das finde ich irgendwie auch wichtig jetzt nochmal so zu sagen, das sind keine fertigen Erklärungen. Ich glaube, alles, was wir auf dieser kleinen Reise, die wir hier gemacht haben, durch diese drei Länder, und die Liste könnte man ja wirklich etlich fortführen an Ländern, wo man diesen Zusammenhang feststellen kann, das sind irgendwie jetzt auch nur so ein paar Antworten, ein paar mögliche Antworten auf diese Frage. Wie passt das alles zusammen?
Naja, und diese Reise ist an der Stelle erst einmal beendet. Mir hat sie großen Spaß gemacht, viele Erkenntnisse, auch für mich als Mann übrigens. Mein Name ist Wladimir Balzer.
Ja, mir hat das auch großen Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen schlauer als vorher. Ich hoffe, vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin auch. Mein Name ist Charlotte Weinreich und ich bedanke mich fürs Zuhören.